Ja, herzlich willkommen zu Rund um den Hesselberg, der Podcast, der die Hesselberg-Gegend zeigt, der den Hesselberg zeigt und alles, was es darum gibt. Bürgermeister, Freunde und Barfußläuferinnen gibt es da und vieles, vieles mehr. Und heute haben wir den Bürgermeisterschaftskandidaten Jochen Reuter im Studio. Herzlich willkommen, Herr Reuter.
Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich danke für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Ja, da freuen wir uns auch drauf. Der Herr Reuter, der ist ja eigentlich Schuldirektor, aber heute ist er nicht da. Herr Reuter, warum? Ferien oder was? Wie haben Sie es gemacht?
Viele Lehrer sagen unterrichtsfreie Zeit.
Unterrichtsfreie Zeit, also heißt dann doch Ferien, ne?
So genau.
Weit. Okay, super. Herr Reuter, Sie sind ja ein herzlicher Mensch. Sie sind als Schulleiter sehr beliebt, habe ich gehört, bei den Schülern, bei den Lehrern. Wie macht man sowas, dass man überall beliebt ist?
In der Regel geht es darum, einen respektvollen Umgang zu pflegen, okay, und letzten Endes eine klare Linie zu haben und authentisch zu sein. Ohne klare Linie, wenn man sich in links und rechts verliert und dem einen was zugesteht, was man dem anderen nicht zugesteht, dann wird es schwierig im Schulbetrieb. Das ist auch ein Grundsatz der Erziehung. Mhm. Und man sollte alle gleich behandeln, egal welche Nationalität, welche Herkunft, welche Religion, welches Geschlecht. Und der wertschätzende Umgang ist, glaube ich, ein Schlüssel für ein angenehmes Arbeitsklima und auch für eine funktionierende Schule.
Ja, Sie wollen ja der Chef, also der Bürgermeister der Stadt Wassertrüdingen werden. Machen Sie es dann da genauso mit den Mitarbeitern, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, oder wie Sie es in Ihrer Schule handhaben?
Es ist immer wichtig, Wertschätzung anderen Mitmenschen entgegenzubringen. Es ist immer wichtig, Arbeit und Fleiß anzuerkennen. Es ist aber auch wichtig, wenn etwas nicht funktioniert, ein offenes Wort zu finden und Probleme oder auch Vorstellungen klar zu benennen. Ich glaube, wenn jeder weiß, woran er ist, dann wird das eine gute Sache. Und im Falle des Rathauses, Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie zur Arbeit gehen und das Arbeitsklima nicht gut ist, dann macht es weder dem Personal Spaß, mhm, und wenn es dem Personal keinen Spaß macht, wird es auch dem Chef keinen Spaß machen. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man jeden dahin bringt, das, was er leisten kann, auch leistet. Und das schafft man, indem man positive Rückmeldungen gibt. Mhm. Ich habe im Podcast vorhin schon erwähnt, ein gutes Wort findet immer einen Platz. Mhm. Lob mit der Gießkanne auszuschütten bringt nichts, sondern es müssen einzelne Ereignisse, einzelne Leistungen gewürdigt werden und auch reflektiert werden oder auch mal positive Rückmeldungen gegeben werden. Das muss nicht täglich passieren, das muss auch nicht ständig passieren. Das muss dann passieren, wenn es mal angebracht ist, und viele, viele Mitarbeiter freuen sich drüber, wenn ihre Arbeit gesehen wird. Und wenn etwas nicht funktioniert, muss man auch als Chef das Standing haben, zu sagen, das gefällt mir so nicht, ich würde mir das anders wünschen.
Okay, und das haben Sie. Sie haben das Durchsetzungsvermögen. Das haben Sie ja jetzt an der Schule schon bewiesen und werden das in der Stadt bestimmt auch tun.
Das müssen andere beurteilen, aber ich glaube, dass es bei mir an der Schule sehr gut funktioniert. Ich, okay, fühle mich sehr wohl, ich habe tolle Kollegen und wir haben einen sehr guten Umgang. Und was bei mir an der Schule der Fall ist, was an anderen Schulen häufig nicht so ist, es gibt ja immer wieder Arbeiten über den Unterricht hinaus, die es zu erledigen gilt. Und ich habe, wenn ich im Lehrerkollegium frage, wer übernimmt diesen Aufgabenbereich, noch niemals zweimal fragen müssen. Es waren immer Meldungen da, es war immer die Bereitschaft da, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Wichtiger Bestandteil dessen ist natürlich auch, dass man selber als Führungskraft, als Chef mit gutem Beispiel vorangeht, mhm, also nicht nur die Arbeit delegiert und die anderen arbeiten lässt und selber seinen Job nicht macht. Und wenn Mitarbeiter sehen, dass man selber investiert und selber bereit ist zu investieren, dann ist auch die Bereitschaft der Mitarbeiter da. Ich zitiere in diesem Zusammenhang immer gerne einen Satz unserer ehemaligen Hauspersonals, der Frau Sandner. Ich war oft bis abends oder auch nachts an der Schule, und wenn die mit dem Putzen fertig waren, habe ich mit der Frau Sandner oft private Worte gewechselt. Und deren Satz war immer, es muss halt jeder seine Arbeit machen und ein bisschen mehr. Und wenn man das schafft, dass jeder ein bisschen mehr investiert, dann ist es auch kein Problem, wenn mal jemand durch Krankheit ausfällt, weil dann wird es von den anderen kompensiert. Wenn aber welche dabei sind, die sich das nicht zu Herzen nehmen, dann wird es schwer.
Dann haben Sie bestimmt auch ein Bierchen mal mit ihr getrunken, oder? Abends, wenn die Arbeit
vorbei war. Nein, ich muss ja immer noch fahren. Ich denke, eigentlich wäre kein Bier, aber es ist durchaus so, dass auch im Kollegium, wenn wir mit der Arbeit fertig sind, am späten Nachmittag mal Feierabendbier trinkt. Auch das gehört zum Job und auch das ist für gutes Miteinander wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man gemeinsam ab und zu mal in der Belegschaft auch feiern kann.
Ja, dann sind Sie auch ein Feierbiest, ne? So kann man sagen.
Oder? Ja, Feierbiest würde ich es nicht nennen, aber ich bin gerne in Gesellschaft, ich tausche mich gerne aus und ich bin gerne mit Menschen zusammen.
Super. Aber Sie sind ja Rektor, richtig?
Oder? Richtig, ja.
Rektor. Und wenn Sie jetzt Bürgermeister sind, dann verdienen Sie noch weniger als
Nein, das stimmt nicht. Also das kann ich da nachlesen, was man als Rektor verdient, hängt von der Schülerzahl ab.
Okay.
Die Bettistädtler-Mittelschule hat 300 Schüler ungefähr, plus minus über die Jahre hinweg. Die Stelle in Wassertrüdingen an der Bettistädtler-Mittelschule ist mit A14 dotiert. Mhm. Als Bürgermeister in Wassertrüdingen würde man A16 bekommen. Toll. Also zwei Gehaltsstufen höher, aber es ist klar, wegen des Geldes mache ich das nicht. Ich weiß, dass die Aufgabenbereiche als Bürgermeister sehr vielfältig sind und mit Sicherheit umfangreicher von den Sachgebieten her, vor dem, was alles anfällt, viel umfangreicher wie die als Schulleiter. Von der Arbeitszeit denken immer viele, als Schulleiter haben wir es ganz, ganz schön. Es ist aber nicht so, es gibt mittlerweile viele Stellen, die nur schwer zu besetzen sind, weil das ein sehr anstrengender und herausfordernder Job ist und das wird auch nicht leichter werden in der Zukunft, das ist auch klar. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich die Herausforderung als Bürgermeister sehe und auch die Herausforderung gerne annehmen würde, weil der Aufgabenbereich mich interessiert, weil ich einfach Lust drauf habe.
Wer von der CSU Wassertrüdingen hat denn die Angel nach Ihnen ausgeworfen und Sie an Land gezogen? Ich weiß, dass die lange gesucht haben. Und dann sind Sie, glaube ich, durch Sie oder bei Ihnen fündig geworden. Und ich weiß auch, ich habe mal irgendwann gehört, Sie wollten gar nicht erst so recht. Ist das richtig?
Ich kann jetzt sagen, ich wollte nicht so recht. Es ist ganz einfach. Ich habe eigentlich eine Anfrage von einer anderen Kommune bereits gehabt im Herbst 2024. Hatte dort sehr, sehr gute Gespräche mit einem richtig tollen Team, was dahinter gestanden wäre. Eine kleinere Kommune mit Besoldung A14. Und ich hätte diese Stelle auch zugesagt, also allein daran sehen Sie, dass es mir nicht um das Geld geht, sondern um die Aufgabe und eine neue Herausforderung anzunehmen. Diese Stelle habe ich dann abgesagt, weil ich, mein Vater kam im Februar 25 ins Krankenhaus und ist dann nicht mehr lebend herausgekommen. Aber es war absehbar, dass der Gesundheitszustand so ist, dass ich in der Zeit dann Pflegebett angeschafft habe, das Wohnzimmer ausgeräumt und umgebaut habe, Lampen ummontiert. Und als die Entscheidung dann anstand, an der anderen Kommune die Stelle zuzusagen oder die Kandidatur, muss man sagen, zuzusagen, war es dann so, dass ich nicht gewusst habe, wie es sich mit meinem Papa weiterentwickelt. Und ich wollte meine Mutter in dieser Situation nicht alleine lassen. Und wenn man sowas Neues anfängt, muss man die Zeit und die Energie haben und den Kopf frei haben, neue Aufgaben zu bewältigen. Ich habe dann diese Stelle am 7. März abgesagt und habe gesagt, ich mache es nicht aus diesen besagten Gründen. Und am 9. März ist dann mein Vater verstorben. Und da ich kein Mann von Hü und Hott bin, habe ich das auch nicht mehr umgekehrt. Und da war für mich eigentlich Kommunalpolitik erledigt. Ich habe auch dann in der Bürgerversammlung in Haslach, Ortsteil von Dörrwangen, wo ich seit 11 Jahren Marktgemeinderat bin, am 27. März war das gesagt, ich werde nicht mehr zur Kandidatur zur Verfügung stehen als Marktgemeinderat. Ich wollte einfach wieder mehr Zeit für mich haben und es war auch die letzten Jahre im Marktgemeinderat Dörrwangen nicht alles so erquicklich, dass ich einen wahnsinnigen Spaß, wie es am Anfang noch der Fall war, empfunden habe. Ich habe gesagt, okay, dann höre ich das Ganze jetzt auf und habe das rechtzeitig gesagt, damit nach Ersatz gesucht werden kann im Ortsteil. Und für mich war dann eigentlich Kommunalpolitik Engagement abgehakt. Mhm. Und am 23. April dann kam dann ein Anruf vom ersten Vorsitzenden des CSU-Ortsverbandes, dem Herrn Thorsten Müller, und hat dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, als Bürgermeister für Wassertrüdingen für die CSU zu kandidieren. Und ich war erstmal etwas überrascht. Ich habe das mehrmals erwähnt, dass so eine Aufgabe für mich grundsätzlich durchaus denkbar wäre. In der Vergangenheit schon, am Anfang aus Spaß, dann irgendwann wurde ich konkret mal gefragt im Kollegium, anscheinend wurde das nach außen transportiert. Ich habe auch mit dem Herrn Hellwig Kontakt aufgenommen gehabt und gefragt, wie weit das gediegen ist, bereits im Herbst, ob da Interesse grundsätzlich besteht, ob sie jemanden haben und so weiter. Und so ist der Kontakt letzten Endes zustande gekommen. Aber ich war dann sehr überrascht, dann Ende April diesen Anruf zu bekommen. Und so eine Entscheidung trifft man nicht aus dem Ärmel und schießt man nicht aus der Hüfte, sondern ich habe das abhängig gemacht von mehreren Gesprächen, Vorgesprächen. Es muss ja sowohl der CSU-Ortsverband, die Vertreter des CSU-Ortsverbandes, die Vorstandschaft schauen, ob ich zur CSU passe. Und ich muss natürlich auch schauen, ob die Werte und die Ziele weitestgehend übereinstimmen. Und es muss auch von der Person passen. Und ich habe von vornherein klargestellt in diesen Vorgesprächen, dass ich keiner bin, der aparteihörig ist, und ich bin auch niemanden, der irgendwelchen Personen nach dem Mund redet.
Ja, wird aber schwierig, ne, wenn Sie nicht parteihörig sind, weil Sie müssen ja, die CSU hat ja gewisse Vorgaben und Linien, das weiß ich. Und da muss man, ist ja irgendwie ein bisschen einengend manchmal, was man ihnen sagt, was sie tun sollen oder nicht.
Da haben Sie eine falsche Auffassung von der CSU im Ortsverband Wassertrüdingen, doch sehr wohl. Was Sie jetzt sagen, das mag durchaus sein und stimmen, was Landespolitik anlangt, aber es stimmt mit Sicherheit nicht für die Kommunalpolitik.
Okay, dann gebe ich Ihnen vielleicht jetzt mal recht, das mache ich gerne.
Das ist schön.
Okay, das ist, kann sein, aber ich weiß einfach auch, dass es manchmal unheimlich schwierig ist. Also ich weiß, dass die CSU, also die Mitglieder der CSU erstaunt waren, wie es dann doch einen Bürgermeister gab, weil es ja eine lange Suche war nach einem Bürgermeisterkandidaten, und die sind ja Gott sei Dank mit Ihnen fündig geworden. Herr Reuter, trotzdem mal eine andere Frage an Sie. Es gibt, man fragt ja immer so, was haben Sie für Visionen? Was haben Sie für Visionen für Wassertrüdingen, für die Region? Unsere Sendung heißt ja Rund um den Hesselberg. Waren Sie schon rund um den Hesselberg bestimmt, weil Sie ja in Haslach wohnen? Das ist ja auch ein Teil vom Hesselberg, irgendwo ein bisschen entfernter, aber es ist so. Was gibt es da für Visionen bei Ihnen?
Also für Wassertrüdingen selber sind dieselben Aufgaben eigentlich zu erledigen, wie es bei vielen Kommunen dieser Größe rund um den Berg ist. Es wird in jeder Kommune wird bezahlbarer Wohnraum ein Thema sein. Es wird in jeder Kommune die Energiewende ein Thema sein. Es wird in jeder Kommune die Wärmeplanung ein Thema sein, das was angegangen werden muss, auch von Gesetzgeber her. Eigentlich bis 2028 trifft es für Wassertrüdingen nicht zu, weil diese Zeitlimit oder 2028 gilt nur für Kommunen über 10.000 Einwohner. Da ist Wassertrüdingen nicht drüber. Also man hat da noch mehr Zeit, aber man muss es angehen. Das sind alles Themen, die wichtig sind. Es ist wichtig, Gewerbe herzukriegen, weil nur durch Gewerbe man Steuereinnahmen hat, die auch einen finanziellen Spielraum für Anschaffungen, Tätigkeiten, Durchführung von Projekten und so weiter dann bietet. Das ist Voraussetzung dafür, dass man da Einnahmen generieren kann. Es wird eine Riesenherausforderung sein, das Abwassermanagement. Aktuell ist jetzt das Stadtbauamt dran, wieder Einleitungserlaubnisse zu bekommen vom Wasserwirtschaftsamt. Also das ist immer eine Sache, was man immer dahinterher sein muss. Es ist eine Riesenherausforderung, die Infrastruktur, Straßen zu erhalten, Kanal, Wasser zu erhalten. Das sind alles Sachen, die zwar auf die Bürger umgelegt werden können. Das sind kostendeckende Einrichtungen, Kanal und Wasser. Aber letzten Endes muss man natürlich schauen, dass man die Bürger nicht überstrapaziert. Deswegen ist jetzt gerade im Bereich Straßen wichtig, präventive Maßnahmen zu ergreifen, damit kein Sanierungsstau im großen Umfang auftritt, sondern dass man die Sanierungen, Generalsanierungen Schritt für Schritt machen kann, wie es der Haushalt erlaubt. Aber andere Straßen durch zum Beispiel Vergießen von Rissen oder auch von Straßenarmierungen, dass man die Schadstellen so ausbessert, dass es die nächsten 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre noch hält oder diese Generalsanierung eben nicht aufschlägt. Wenn man das nicht tut, dann wird es irgendwann einholen und wird dann nicht mehr handlungsfähig sein in anderen Bereichen. Im Bereich Abwassermanagement ist ein wichtiger Punkt die Ihle, eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen um den Berg. Sind 11 Kommunen mit involviert und als Mitglieder dabei. Also Dörrwangen ist noch nicht Mitglied, wird aber Mitglied, ist aktuell im Aufnahmestatus. Marktgemeinde. Deswegen war ich auch dort auf Sitzungen. Ich war auf der interkommunalen Gemeinderatssitzung in Wilburgstetten, wo genau so ein Abwasserzweckverband zum Beispiel von der Gemeinde Wilburgstetten, Mönchsroth und Weidingen gegründet wurde. Und da ist es eine wichtige Sache, mitzuspielen in dieser interkommunalen Zusammenarbeit und nicht nur dabei zu sein, sondern als größte Kommune dieser Gemeinden auch maßgebend und federführend mit dabei zu sein.
Die Visionen.
Ja, aber das sind jetzt Sachen, die Herausforderungen sind. Die Vision ist, dass man an Ort für Industrie, Handwerk und Kleingewerbe, dass es sich neu ansiedelt, dass es eine lebenswerte Stadt bleibt, dass man hier gerne wohnt, dass man hier Angebote schafft für alle Generationen, auch für Senioren, nicht nur für Jugend, auch für Generationen des mittleren Alters, durch Festivitäten, durch Feste, durch Treffpunkte, Zusammenkünfte. Für Senioren ist meine Vision Zusammenarbeit mit der Kirche. Es wird oftmals bemängelt, dass Senioren, vor denen der Ehepartner weggestorben ist, die sind oft den ganzen Tag alleine, die haben keine Anlaufstelle. Bei vielen ist die Rente zu gering, dass sie in ein Café gehen können, was in Thüringen aktuell sowieso nicht gibt. Und wenn sie in ein Café gehen, ist der Preis einfach zu hoch, mit der Rente nicht zu stemmen. Deswegen ist meine Vision, dass man Gebäude effektiv nutzt. Zum Beispiel Haus der Kirche. Es gibt es in jedem Ortsteil, wo man dann vielleicht in Wasserdrüdingen auch Theke mit einbaut, wo dann die älteren Menschen an Treffpunkt haben zu bestimmten Zeiten. Dieser Treffpunkt müsste ehrenamtlich betreut werden von rüstigen jungen Rentnern, die sagen, ihr habt da Lust drauf, das zu machen, und die Senioren wissen, ich kann da 1-2 Stunden am Tag hingehen und einfach miteinander kommunizieren und sprechen. Wie komme ich da drauf? Ich war vor Jahren in Aalen, habe mit meinem Vater zusammen ein Auto gekauft beim sogenannten Hinterhofhändler. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, es war gegenüber die Moschee, habe ich das irgendwie angesprochen, und zufälligerweise war dieser Verkäufer der Vorsitzende des Moscheevereins. Und er hat uns dann angeboten, die Moschee zu zeigen, und ich habe gesagt, das ist mir das wert. Mein Vater ist auch ein neugieriger Mensch gewesen, das habe ich also geerbt oder weitergetragen bekommen. Und dann haben wir uns die Moschee angeschaut, neben Gebetsraum und so weiter, war für mich ein Schlüsselereignis. Es war ein riesengroßer, langer Raum, und ein Teil des Raumes war der Theke dran, da haben sie einen türkischen Tee ausgeschenkt, die haben uns dann eingeladen, und da waren 15 bis 20 ältere Menschen am Tisch gesessen, einfach als Treffpunkt, und der Tee war Selbstkostenpreis. Also es war so, wie es bei uns in der Schule funktioniert, wir machen dann Strich und pro Kaffee, kostet es 30 Cent. Und im anderen Ende des Raumes war abgeteilter Raum, war was für die Jugend, da war ein Kicker, ein Billardring gestanden. Also es war eine Begegnungsstätte, und so habe ich das auch mit dem Dekan Rummel schon mal gesagt, vor allem mit dem Pfarrer Huber, wenn wir uns über die Rolle der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche austauschen, dass solche Gebäude eben nicht nur vom Konfirmandenunterricht oder vom Präparantenunterricht zur Verfügung stehen, sondern dass man vielleicht da ein Zusammenspiel hinkriegt und sagt, wie schaffen wir Treffpunkte zum Beispiel auch für ältere Menschen. Das ist nur mal, dass Sie sehen, was ich mit Idee oder Vision meine. Verkehrstechnisch ist meine Vision die, es gibt ja immer Probleme mit Schlegelbach und es gibt Probleme mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und Diskussionen an der Ansbacher und Oettinger Straße. Ich denke, dass es wichtig wäre, das anzugehen und auch zu überlegen und die Machbarkeit mal zu überprüfen und auch Notwendigkeit zu überprüfen, eine Ortsumgehung auf der Straße, die von Oettingen nach Wasserdrüdingen führt, auf Höhe Schobdach, Vorschobdach Richtung Geilsheim hoch, eine Ortsumgehung zu schaffen, die vielleicht oben am Kreisverkehr beim Schwarzkopf dann wieder einen Anschluss findet, um da einen Hauptverkehr, was Fernverkehr und sowas ist, aus der Stadt rauszunehmen. In Dinkelsbühl ist es nach vielen, vielen Jahren jetzt geglückt. Anscheinend kommt jetzt die Umsetzung der Umgehung. Und das sind Visionen, die ich wichtig finde, die man gehen muss, die wahrscheinlich nicht die nächsten 6 Jahre passieren werden, vielleicht auch nicht die nächsten 10 Jahre, aber man muss es andenken. Ich habe eine Vision, was Gewerbe anlangt, dass Gewerbe sich hier ansiedeln möchte, dass man es interessant macht. Dafür muss man vernünftige und gute Grundstückspreise anbieten können. Man muss die Wirtschaftsförderungen abgreifen, um das zu stemmen und stemmen zu können. Anreize schaffen mit Glasfaserausbau, Mobilfunk, Netzabdeckung, was es den Betrieben leicht macht, ihr Geschäft hier gut zu machen. Und man muss der Wirtschaft gegenüber zugewandt sein und es muss klar sein, ein klares Signal von der Stadt kommen, wir wollen euch unterstützen, wir brauchen euch und wir wollen das, was wir dazu beitragen können, im Genehmigungsverfahren für bestimmte Vorhaben und so weiter, dass wir an eurer Seite sind und das auch an oberen Behörden mit vortragen und uns dafür einsetzen, okay, dass es funktioniert.
Sie haben jetzt ganz viel über Ihre Visionen erzählt, über Ihre Ideen und das, was Sie machen wollen. Aber Sie sind ja auch ein Freizeitmensch bestimmt. Also Sie haben im Vorgespräch mir gesagt, Sie haben eine Jagd, Sie schützen oder Sie retten Rehkitze mit Drohnen. Haben Sie diese Idee gehabt, weil Sie selbst mal einen Drohnenflugschein haben wollten? Oder fliegen Sie, wer fliegt die Drohnen, wer macht das, wie kamen Sie auf die Idee?
Also auf die Idee kamen wir, weil es eine Verpflichtung der Landwirte ist, vor der Maat, das ist ja vorwiegend zur Geburtszeit der Rehkitze im Frühjahr, also Mai, Juni, da werden die Wiesen gemäht und die Rehkitze sind Ducker. Das heißt, die bei Gefahr flüchten die nicht und verlassen die Wiese, sondern die ducken sich bei Gefahr und somit fallen die Rehkitze, wenn dann gemäht wird, mit relativer Sicherheit zum Opfer und sterben oder werden verstümmelt. Die Landwirte sind von Gesetzgeber her aus verantwortlich, ihre Flächen vor der Maat abzusuchen, weil ein Töten von Lebewesen ohne Grund nicht akzeptiert werden kann, tierschutzrechtlich. Also gibt es auch Gerichtsurteile, wo dann Landwirte zu hohen Strafen verknackt wurden. Ich bin immer jemand, der versucht, verschiedene Interessen zusammenzubringen und einen Ausgleich zu schaffen. Und als Jagdpächter eines Jagdgenossenschaftsreviers war für mich dann klar, wir müssen versuchen, das mit den Landwirten gemeinsam hinzukriegen. Es gibt eine Förderung für den Kauf von Drohnen vom Bundesamt für ländliche Entwicklung. Und diese Förderung kann aber nur an gemeinnützige Vereine ausgegeben werden, nicht an Privatpersonen. Und somit war für mich der Weg klar, nach Absprache mit den Landwirten, die bei uns in der Gemarkung ihre Flächen bewirtschaften und auch mit Freunden aus zwei weiteren Gemarkungen, Jagdrevier Ammelbruch und Jagdrevier Burg, haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen unsere Landwirte unterstützen und das zusammen mit ihnen machen.
Gibt es das auch hier in Wassertrüdingen dann?
Wenn ja, Sie... es wird auch in Wassertrüdingen Drohnen geflogen. Okay. Die haben sogar teilweise früher angefangen. Wir haben vom jetzigen ersten Vorsitzenden der Jägervereinigung Wassertrüdingen, der das schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre früher gestartet hat, allerdings glaube ich nicht mit geförderten Drohnen, sondern auf einem anderen Weg der Finanzierung das geschafft hat, haben wir uns auch ihre Erfahrungen mitteilen lassen, weil ich immer der Meinung bin, wenn jemand was Neues macht, ist es Neuland, muss man auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen. Fehler, was andere gemacht haben, braucht man selber nicht nochmal machen. Wir waren immer im guten Austausch. Ich habe auch beim Rehkitzrettungsverein in Abenberg sind wir hingefahren, haben uns deren Ablauf angesehen und wir haben es aber komplett anders aufgezogen, weil wir nur für drei Reviere fliegen und wir haben alle Felder, die gemäht werden, kartiert in einem Programm, in einer App. Und die Drohnen fliegen quasi das nach Programm dann ab, diese Flächen. Es ist natürlich auch das freie Fliegen möglich. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt selber keinen Drohnenführerschein gehabt. Ich habe den gemacht. Wir haben mittlerweile 7 Piloten, die Drohnen fliegen dürfen und diese Aufgabe übernehmen. Aber genauso wie...
Wie viele Drohnen haben Sie?
Zwei.
Zwei haben Sie, zwei. Okay. Und das reicht für diese ganzen Felder aus? Oder?
Ja, das reicht aus, wenn die Koordination und die Abstimmung mit den Landwirten funktioniert. Und das ist, muss ich ganz klar betonen, unsere Landwirte, die bei uns in unserem Bereich tätig sind und ihre Flächen bewirtschaften, die sind absolut für Naturschutz eingestellt und die Kommunikation funktioniert hervorragend. Die sind auch bereit, ihren Mähplan, was gar nicht so einfach ist, weil die dann andere Strecken überwinden müssen, ihren Mähplan anzupassen von der Zeit her, wann sie welches Feld mähen, damit wir mit dem Drohnenfliegen hinterherkommen. Und diese Kommunikation mit den Landwirten ist einfach klasse.
Aber trotzdem mal eine Frage jetzt für mich so rein. Sie fliegen drüber und dann haben Sie nichts gefunden und eine Stunde später ist wieder ein Kitz vielleicht da drin. Kann das passieren?
Das kann passieren, ist aber meistens nicht der Fall. Die Rehwild ist dämmerungsaktiv. Wir müssen, damit wir im Sommer, das ist ja Temperaturen, die relativ schnell aufheizen tagsüber. Die Drohne funktioniert am besten mit der Wärmebildkamera. Wenn der Temperaturunterschied zwischen Lebewesen und Umgebung groß ist, das heißt die Umgebung noch kalt ist und das Lebewesen hat 37 Grad Körpertemperatur, dann findet man diese Wärmepunkte natürlich am leichtesten. Deswegen fängt man auch in der Früh um 4.30 Uhr teilweise mit dem Fliegen an und fliegt dann halt so lange, bis das Fördermittel hergibt oder bis man auf die Arbeit muss.
Okay, wenn Sie jetzt so einen Kitz gefunden haben, dann gehen Sie hin, packen das in irgendeine Weise ein und
das wollte ich vorher noch ausführen. Genauso wichtig wie die Piloten selber, die das finden, ist natürlich, sind die Helfer. Mhm. Da ist auch eine Mitbürgerin aus Wassertrüdingen bei uns im Verein mit aktiv, die zuvor in Abenberg mitgeholfen hat, weil ihr das wichtig ist, weil sie sagt, das ist ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz und die ist bei uns mit dabei. Und dieses Rettungsteam, bei uns sind es meistens 2 oder 3 Personen, die mitgehen, die haben dann auch einen Kescher, wie man ihn zum Fischfang verwendet, weil wenn das Kitz dann schon flüchten kann, kann sein, dass es auch davon rennt und sich irgendwo später wieder reinduckt und vor den landwirtschaftlichen Maschinen eben nicht mehr abhaut. Mhm. Deswegen braucht man einen Kescher teilweise zum Fangen. Wenn es frisch gesetzt sind, dann ist überhaupt kein Problem. Dann kann man sie einfach mit Gras und Handschuhen nehmen und die Helfer, die dirigiert der Pilot dann zu dem Ort, wo das Kitz sich befindet. Die Drohne bleibt über dem Kitz stehen, der Wärmepunkt ist ja klar und dann wird eben die Helfergruppe zu dem Kitz dirigiert. Die nehmen das, haben einen Korb, einen großen Obstkorb, also keinen kleinen, sondern einen großen Obstkorb, haben da einen Deckel drauf mit einem Spanngummi. Dann kommt zuerst Gras unten in den Korb rein. Das Kitz wird mit Handschuhen und Gras, damit der Körpergeruch von Menschen auf das Kitz nicht übergeht, in den Korb getan, mit dem Deckel verschlossen. Natürlich alles Obstkorb gut durchlüftet, es kann nicht ersticken. Und dann mit dem Spanngummi gesichert und dann in einen Schatten gestellt, wo Deckung ist, wo keine Menschen hinkommen, wo das Kitz entspannt sein kann. Dann mäht der Landwirt. Wir geben die Meldung, wir haben jetzt ein Kitz gefunden. Ein Kitz darf niemals länger als 4 Stunden im Korb bleiben, weil ansonsten würde das es nicht überleben. Die braucht entsprechend Muttermilch und so weiter. Und deswegen ist mehr als 4 Stunden, das ist die maximale Grenze, in der Regel möglichst kurzfristig. Wenn wir ein Kitz gefunden haben, dann geben wir dem Landwirt Bescheid, sagen, hier in der Wiese ist ein Kitzfund und dann schmeißen eben unsere Landwirte ihren Mähplan um, mähen diese Flächen zuerst und wenn das gemäht ist, dann gehen unsere Helfer oder auch der Landwirt wieder hin und lassen das Kitz frei. Wenn wir keine Helfer haben, wird der Standort des Korbes per GPS an den Landwirt übermittelt, damit er genau weiß, wo der Korb steht und dann lässt er das Kitz wieder frei und es geht wieder zur Geist zurück, zur Mutter.
Okay, Herr Reuter, ich muss sagen, super interessant. Ich wusste es nicht bisher. Danke, dass Sie das unseren Hörerinnen und Hörern erzählt haben. Und ich kann jetzt nur eins sagen, also Politik werden Sie bestimmt gut machen. Die Tierrettung und einfach für Tiere da sein, wird auch gut. Also kann man einfach nur in die Daumen drücken, dass Sie die Kommunalwahl im März dann gewinnen, ne?
Vielen Dank. Würde mich freuen, wenn das so wäre.
Okay, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich verabschiede mich schon von Ihnen. Es kommt unsere Abschiedsmusik wieder und bis zum nächsten Mal. Besten Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können natürlich unseren Podcast auch abonnieren. Rund um den Hesselberg ist zum Abonnieren über den Button, den Sie am Ende unserer Sendung sehen. Und Sie können dann nächste Woche wieder dabei sein, wenn wir wieder sagen, rund um den Hesselberg mit anderen Gästen. Bis dann, tschüss, das war's.